Genau, also du hast jetzt auch schon so ein paar Möglichkeiten aufgezählt, wie man nachhaltig kulturelle Vielfalt in der Kinderliteratur erreichen kann. Hast du sonst noch weitere Tipps an Verbündete?
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
Own Voices. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Diverse Kinderbuch Podcast. Und zwar findet die heute wieder mal in einem Gesprächsformat statt. Ich habe mir einen extrem tollen Gast eingeladen. Und zwar findet ja in Wien gerade die Buch Wien statt. Und die Andrea Karimé, die Kinderbuchautorin aus Deutschland, ist nach Wien gereist und ich habe sie mir gleich geschnappt und hier bei den Büchereien Wien in das Technikkammerl hineingesetzt, wo wir dankenswerterweise den Podcast aufnehmen können. Es ist eine ganz coole Atmosphäre hier und ich freue mich heute mit ihr über Vielfalt, Kinderbücher, Own Voices und Kidsbook Writers of Color zu sprechen. Ich stelle dich nochmal kurz vor. Also die Andrea Karimé ist mittlerweile frei.
Ich sag nichts, ne?
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Liebe Carla und euch kennenzulernen.
Ich stelle dich mal kurz vor. Also Andrea Karimé ist Kinderbuchautorin aus Deutschland, hat mittlerweile 22 oder 23 Bücher geschrieben.
22, die veröffentlicht sind. Geschrieben ist ja immer.
Ja, das stimmt. Aber das 23. kommt bald, genau. Unter anderem hat ihr Buch Tee mit Onkel Mustafa den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2012 gewonnen.
Lang ist es her.
Ja. Und ich kenne sie vor allem durch Instagram, wo sie wirklich total wertvolle Arbeit macht. Deswegen habe ich sie eingeladen zum Thema Own Voices. Andrea, du schreibst... Nein, oh Gott, das ist so offiziell, wenn ich sage Andrea, du... Genau, du machst dich total stark für die Sichtbarkeit von Autorinnen of Color in der Kinderbuchbranche und hast ja eigene Erfahrungen, auf die du da zurückgreifst. Das würde mich total interessieren. Auch dein Weg, so eine renommierte Autorin zu werden, war nicht geradlinig und einfach. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, also ich war ja Lehrerin, als ich angefangen habe zu schreiben, Grundschullehrerin. Und genau, da habe ich ja angefangen, meine Geschichten zu schreiben und habe dann mit meiner ersten Geschichte, Nuri und der Geschichtenteppich, habe ich dann in Deutschland versucht, einen Verlag zu finden. Und das war der Wahnsinn. Das war 2006. Und es hat keinen interessiert, diese Geschichte des Mädchens aus dem Irak, das sozusagen mit der Kraft des Geschichtenerzählens ihr eigenes Leben rettet in Deutschland. Und es ist praktisch eine Heldinnengeschichte, also ein Abenteuer, aber eben mit einer Heldin of Color. Und es hat also 2005, als ich angefangen habe, das anzubieten, niemanden interessiert in Deutschland. Und dann bin ich über eine Illustratorin, nämlich die Annette von Bodecker aus Dresden, bin ich zum Picus Verlag gekommen, der dann gesagt hat, oh ja, das passt super in unser Programm. Das ist ja ein österreichischer Verlag, ne? In Wien, mit Sitz in Wien. Und das fand ich interessant, also mit welchen Begründungen die Leute das abgelehnt haben. Also unter anderem die Briefform, also Nuri schreibt ihrer zurückgebliebenen Tante in Bagdad, schreibt sie Briefe aus Deutschland, in der sie erzählt, was sie erlebt und in der sie auch das Geschichtenerfinden dokumentiert quasi. Ihr eigenes Geschichten erfinden und die Briefform erschlösse sich nicht. Also so formale Dinge waren das, die in Deutschland angeblich nicht funktionieren. Und das andere waren aber auch so Sachen wie, ach ja, wir haben schon jemanden für den Migrationsprogrammplatz.
Okay, also das heißt, es gibt in Verlagen so Diversity-Slots für Autorinnen.
Ja,
von
also damals, genau, damals war das so, dass das also eindeutig besetzt war. Mhm. Und das bedeutete natürlich auch auf irgendeine Art, dass eine Autorin of Color auch Themen zugewiesen wurden. Mhm. Dass ich also mit einem anderen Thema beispielsweise ja auch nicht unbedingt hätte landen können, weil es immer wieder dann so gewesen wäre, ja, aber wir haben schon eine Migrantin. also Migrantin muss ich ja in Anführungszeichen setzen, weil ich ja gar keine Migrantin bin. Mein Vater hat vielleicht einen Migrationshintergrund, ne? Aber ich ja nicht.
Ja, das ist krass. Ich schaue mir halt auch immer die ganzen Verlagsprogramme an und ich sehe halt schon, ganz oberflächlich gibt es da ein Bekenntnis zur Vielfalt. Also wenn man jetzt ganz nach den Illustrationen und nach den Titeln geht, da gibt es dann schon immer was zu finden. Aber ich suche dann auch konkret nach On Voices Titeln, also Titeln, die von marginalisierten Personen geschrieben wurden und wo es dann auch um das Thema geht oder eben auch nicht, aber auch oder einfach Titel von marginalisierten Personen. Und da sehe ich gar nicht so viel, also da hat sich gar nicht so viel getan. Das ist mir auch aufgefallen, auch bis jetzt noch. Also Bekenntnis zur Diversität nur im Vordergrund, aber wie es dann hinter den Verlagskulissen ausschaut, hast du ja schön beschrieben. Also
ja, also das ist einfach, das wird tatsächlich, das hat ja Natasha Kelly so schön in ihrem Buch geschrieben. Sie bezieht sich dabei auf Wissenschaft. Ihr Buch heißt Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Und sie erzählt das, erzählt dann sozusagen diese Wissenschaft, aber das kann man auf Literatur anwenden, auf Kinderliteratur. Sie sagt, Diversity ist ein schwarzes Konzept. Das war in der Bürgerrechtsbewegung entstanden, auch von Frauen, um eben marginalisierten Personen Zugang zu den Wissenschaften zu ermöglichen. Aber davon haben weiße AutorInnen profitiert, also WissenschaftlerInnen. Und jetzt ist es mit der Kinderliteratur so. Diversity ist ein beliebtes Thema. Wer profitiert davon? Weiße AutorInnen.
Genau. Wer das muss ich erzählt?
Wer erzählt? Es wird aus weißer Perspektive erzählt. Was kein Problem wäre, wenn wirklich genug andere beteiligt wären. Dann hätten wir eine Vielfalt der Perspektiven. Haben wir aber nicht. Und die Natasha Kelly hat bei der Premiere ihres Buchs gesagt, ganz klar gesagt, Diversity-Konzepte ohne diverse Personen, das geht nicht. Mhm, das hat sie klar gesagt und steht auch so in ihrem Buch. Und es ist, Multiperspektivität ist wichtig.
Genau, was ich auch beobachten konnte, ist, dass viele Autorinnen und Illustratorinnen of Color nicht diesen Weg gehen, den du ja gegangen bist und der sehr mühsam war und wo du viel Ausdauer gebraucht hast, sondern lieber gleich self-publishen, also ihre Titel selber rausgeben oder vielleicht sogar eigene Verlage gründen. Da fällt mir jetzt ein, der Stolze Augen Books Verlag, das ist die erste deutsche POC-Verlagsgesellschaft. Verstehe ich absolut, warum man das macht. Was sind deine Erfahrungen damit? Oder du hast mit ganz vielen Leuten drüber geredet. So.
Ja, ich habe viel Kontakt zu Self-Publisherinnen. Frauen halt oft, ne? Und das ist tatsächlich so, dass das ist natürlich mit die Zusammenarbeit mit einem Verlag auch riskant sein kann. Denn Verlage sind ja tatsächlich auch immer weiß. Also das ist einfach so. Gut, es gibt vielleicht 0,1% Ausnahmen, das weiß ich jetzt nicht, aber das, was ich feststellen kann, das ist eine weiße Perspektive, die sind weiß aufgestellt. Und die Zusammenarbeit ist natürlich nicht einfach dann. Das heißt, du musst ja dann auch, das ist ja auch meine Erfahrung, du musst ja dann auch Kompromisse eingehen, was Illustrationen und Sonstiges angeht, ne? Und das, dazu sind nicht alle bereit.
Und diese Kompromisse sind wahrscheinlich auch oft zu groß und es ist wahrscheinlich einfach total zermürbend, so Basics zum tausendsten Mal nochmal durchzudiskutieren, wo man eigentlich gar nicht glaubt, dass man die diskutieren muss. Das kann ich mir so gut vorstellen.
So ist es, genau so ist es. Deswegen mache ich ja zum Beispiel auch kein Sensitivity Reading mehr, ne? Weil ich eben diese Basics nicht mehr diskutieren möchte, weil wunderbare Leute wie Mohammed Amjahid mit dem weißen Fleck, ne, was geschrieben haben, Alice Hasters. Und das sind alles Grundlagen, die kann man erstmal lesen. Und dann kann man vielleicht mal ein Buch schreiben oder auch ein Buch illustrieren, wo eben schwarze Personen vorkommen. Also das erwarte ich einfach. Das ist das sind die Basics. Und da habe ich keine Lust, das zu machen. Tut mir leid, also ich war lange offen für Sensitivity Reading, aber es gab einige unschöne Vorfälle und da habe ich mir dann einfach gesagt, es ist meine Aufgabe, Bücher und Geschichten zu schreiben und nicht die von anderen sozusagen salonfähig zu machen.
Aber ich empfehle trotzdem Insensitivity Reading für weiße AutorInnen.
Ja, wen kannst
Zum
du empfehlen?
Zum Beispiel, genau. Ich möchte empfehlen Regina Feldmann, ja. Die bald hoffentlich selbst ein eigenes Kinderbuch rausbringt.
Ich werde es in den Shownotes verlinken.
Genau, der schwarze deutsche Autorin. Und natürlich auch noch Sora Belmanesh.
Ja,
ne?
Ja.
Die hat ja diesen Hashtag, was ich nicht mehr vorlese.
Ja, ist auch eine Folge mit ihr geplant.
Ja, genau, die kann ich auch empfehlen. Aber genau. Die Sora, die Regina kommt halt so von der Literatur, die schreibt selbst. Und die Sora Belmanesh, die ist Aktivistin und Pädagogin. Ja, also es ist alles, sind interessante Frauen.
Genau, ich wollte auch noch ein bisschen so über diesen Own Voices Hashtag und über Hashtags generell reden, weil die ja eigentlich ein ziemlich gutes Instrument sind, wenn es um Vielfalt in Kinderbüchern geht. Also der Own Voices Hashtag, da habe ich jetzt auch noch genauer nachgelesen. Also ich weiß, dass der 2015 in einem Twitter-Thread zum ersten Mal erschienen ist oder geschrieben wurde, und zwar von der Corinne Duy. Ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, ich glaube, sie ist Kanadierin. Da ging es um eine lesbische Autorin. Also sie hat Bücher über lesbische Frauen empfohlen, die aber auch von lesbischen Frauen geschrieben wurden, also mit dem eigenen Blick auf das Thema. Und der Hashtag wurde dann quasi so zu einem breiteren Hashtag, wo es generell einfach darum geht, dass man Bücher sichtbar macht, also Bücher, die von Personen einer marginalisierten Gruppe über diejenigen geschrieben wurde. Es gibt auch Kritik an dem Hashtag, natürlich von den üblichen Verdächtigen sowieso, also Identitätspolitik, whatever. Aber auch zum Beispiel die Initiative We Need Diverse Books, die verwendet mittlerweile den Hashtag nicht mehr, weil sie gesagt haben, es ist ihnen zu wenig spezifisch. Es ist so eine Catch-all-Phrase und sie wollen das halt feiner machen. Finde ich auch legitim. Ich greife auf jeden Fall darauf zurück, weil ich finde, dass es ein so einfaches und praktisches Tool ist, und mir ist bis jetzt auch nichts Besseres eingefallen, um eben Autorinnen aus marginalisierten Gruppen sichtbar zu machen. Du bist auch noch ein bisschen weitergegangen und hast weitere Hashtags kreiert, die ich total super finde und von denen ich finde, dass die unbedingt verwendet werden sollen. Welche sind das?
Also eigentlich ist es hauptsächlich der Kids Books Writers of Color. Also ich hatte überlegt, dass wir einen Hashtag brauchen, und ich hatte mich auch ausgetauscht mit ein paar Menschen, also zum Beispiel mit Susanne B. Und sie hat eigentlich diesen Hashtag vorgeschlagen, und den fand ich eigentlich gleich so gut, dass ich den dann genommen habe. Denn es ist leider so, dass die ganze diverse Bewegung, auch die Bloggerinnen und so, das aber auch selber die BIPOC-Community, dass sie oftmals nicht an den Background denken. Die denken halt nur, ja, wir brauchen diverse Kids-Books, aber es ist auch wichtig, dass wir Kids-Books Writers of Color haben. Nicht nur, weil irgendeine imaginäre Perspektive damit verbunden ist, das meine ich gar nicht, aber wer vertritt die Bücher in der Öffentlichkeit? Wer spricht zum Beispiel, wer liest auf der Buch Wien? Wer liest das Kinderbuch? Ich jetzt mal. Und sonst? Ne? Also das ist zu kurz gedacht. Wir müssen an die Kinder auch denken, die wir erreichen in der Öffentlichkeit, und die auch Vorbilder brauchen, was Schreiben angeht und Bücher machen. Denn das ist Leseförderung. Das ist Leseförderung für Kids of Color. Und wenn ich mir überlege, also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, da immer mal so durchzählen, den Überblick zu behalten. Den Tipp gebe ich auch einfach weißen Bloggerinnen, die ja eine gute Arbeit machen. Aber guckt doch mal auf euren Portalen, wie viel Kids Books Writers of Color habt ihr? Wie viel Prozent sind das? Und dann gebe ich euch die Info von Ferda Attermann für Deutschland. An die 40% Kinder. Mhm. Of Color und mit Zuwanderungsgeschichte oder mit Mehrsprachigkeit oder schwarze deutsche Kinder, das zusammengefasst in diesen 40%, haben wir in Schulklassen. Das heißt, wenn eine Autorin da hinkommt und liest, und in der Grundschule haben die vielleicht zweimal die Gelegenheit, eine AutorInnen-Lesung zu besuchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering, dass sie eine Autorin of Color haben. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass auch in der BIPOC-Community das relativ wenig berücksichtigt wird, dass wir da auch eine Stärkung brauchen. Ne? Und zählen finde ich ja nicht verkehrt. Also ich weiß nicht, kennt ihr Antje Ravik-Strobel? Die hat ja jetzt den deutschen Buchpreis gewonnen. Eine nicht-binäre Person, ne? Also eine tolle Autorin und eine wunderbare Poetin. Und die hat in einem Gespräch darüber gesagt, ja, zählen, das hat uns auch für die Partizipation von Frauen geholfen. Ja, warum soll uns das jetzt nicht bei POC oder auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung, AutorInnen mit Behinderung helfen? Queere AutorInnen sind schon, finde ich, in Deutschland kann ich sehr viele aufzählen, aber so Persons of Color in Verlagen?
Ja, so zählen finde ich auch absolut legitim, solange es notwendig ist. Irgendwann kann man dann auch gerne aufhören zu zählen.
Ja, das braucht man alles nicht mehr. Auch die ganze Perspektivendebatte würde man nicht brauchen, würden wir nicht brauchen, wenn wir genug diverse AutorInnen hätten. Dann könnte jeder so schreiben, wie er will.
Bis dahin braucht's Zählen, da braucht's Hashtags, da braucht's.
Ja, so sehe ich das. Und das finde ich schade. Ich weiß auch, dass eine sehr renommierte schwarze deutsche Persönlichkeit eben mal öffentlich gesagt hat, na, ist egal, wer die Bücher schreibt. Hauptsache, es sind schwarze Kinder drin. Und das sind einfach Sachen, die finde ich nicht hilfreich. Die finde ich zu kurz gedacht. Und da bin ich nämlich bei Natasha Kelly, die da eben sagt, wir brauchen strukturelle Lösungen.
Genau. Und oft kommt dann, ja, man merkt ja auch oft, wer sich wirklich dann damit beschäftigt hat. Und ich habe auch echt schon so Beispiele gesehen, wo ich genau gemerkt habe, dass das jetzt einfach eine ganz schlechte Idee war, dass die Person Kinder schwarz malt und sich über den Hintergrund keine Gedanken macht. Da kommt oft was Schlimmeres raus als gewünscht.
Ja, aber das liegt auch daran, dass wir einfach zu wenig davon haben. Weißt du, wenn wir einfach viele Menschen hätten, die schwarze Kinder zeichnen, viele auch schwarze Menschen, dann hätten wir einfach viele Bilder im Kopf. Aber so greifen weiße IllustratorInnen beispielsweise immer wieder auf koloniale, also unbewusst, natürlich unbewusst.
Aber sie wurden ja auch so sozialisiert und das muss man auch erstmal aktiv verlernen. Also es ist
Ganz klar. Das ist unbewusst, das sehe ich auch wirklich ein. Und aber auch wenn du es nicht mit Absicht machst, es hat eine Botschaft.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja auch in der BIPOC-Community unterschiedliche Ansichten über Diversity. Aber das ist auch okay, weil ich habe neulich, ich glaube, es war die Professorin Nivedita Prasad von der Alice Salomon Hochschule im Gespräch über Mai Ayim, da hat sie gesagt, wir können uns heute leisten, verschiedene Stimmen in der Community zu haben. Aber das ist dann auch okay, ne?
Und das war auch nicht immer so.
Genau. Nee, und wir müssen auch nicht alle einer Meinung sein.
Ja, zum Glück. Ja. Genau, also du hast jetzt auch schon so ein paar Möglichkeiten aufgezählt, wie man nachhaltig kulturelle Vielfalt in der Kinderliteratur erreichen kann. Hast du sonst noch weitere Tipps an Verbündete?
Ja, ich denke, dass auch die Lesart ganz wichtig ist, ne? Von Kinderbüchern, von KinderbuchautorInnen of Color. Ich habe mich neulich mit Chantal Fleur St. John auf einem Podium unterhalten. Und da ist so ein bisschen rausgekommen, dass unsere Bücher oftmals, zum Beispiel mein neues Buch Antennenkind, dass das oftmals so gelesen wird, oh, ein zu viel an Themen. Ja, wieso? Frage ich mich dann. Ja, weil Thema Arabisch-Deutsch, Thema Flucht, Thema, und dann muss ich erstmal sagen, Moment, ich habe hier nur ein einziges Thema, nämlich eine Emanzipationsgeschichte eines hochsensiblen Jungen. So würde ich das zusammenfassen. Natürlich ist der hochsensible Junge in einem libanesisch-deutschen Kontext erlebt er seine Geschichte. Das ist aber für mich kein Thema.
Das ist einfach der Kontext.
Das ist einfach der Kontext und das ist sozusagen meine Stimme. Und das hat eben Chantal Fleur St. John bestätigt, dass sie auch, also was sie schreibt so aus queerer, schwarzer Perspektive, dass auch sie immer wieder darauf hingewiesen wird, dass sie vielleicht ein zu viel an Themen hätte. Aber wir sagen, nein, wir haben vielleicht ein intersektionales Narrativ. Und ihr müsst, also das ist halt auch wieder die Frage der Perspektive. Natürlich aus einer weißen Mehrheitsperspektive sieht man Antennenkind als ein zu viel an Themen. Dabei möchte ich aber jetzt sagen, dass manche Bloggerinnen auch das genau so sehen wie ich, mhm. ne? Zum Beispiel Juli von Juli liest, ne? Die hat ja auch eine super Rezension geschrieben und hat das genau, sie hat das ganz spitzfindig, sie hat es gar nicht so gesagt wie ich, aber man kann es das so rauslesen, mhm. das fand ich echt super. Aber es wird eben dann doch schnell so als, was gerne so als überfrachtet bezeichnet wird. Und ich würde einfach den Tipp geben, vielleicht mit einem anderen Bewusstsein vielleicht mehr Vielschichtigkeit zu lesen. Mhm. Vielschichtige Erfahrungen brauchen vielschichtige Narrative. Das heißt nicht, dass alles so geschrieben werden muss, das sage ich nicht. Aber Kinder sind klug, das heißt, die brauchen auch ganz viel verschiedene Erzählungen und Erzählweisen.
Die wissen auch, dass es ganz viele verschiedene Lebenswelten gibt. Für sie ist das ganz selbstverständlich. Also sind vielleicht auch viel mehr konfrontiert mit verschiedenen Realitäten als ich zum Beispiel damals. Mhm. Also ich sehe da einen ganz großen Unterschied.
Ja. Genau, also das könnte ich noch geben und als Tipp. Und ich finde halt schon, Verbündete können schauen bei Kids Books Writers of Color. Wer ist denn da alles? Da gibt's schon mittlerweile eine ganz große Community. Ihr könnt schauen, wer folgt zum Beispiel Samiras Verlag, wer folgt Susanne B. Und dann kommt man von einer Autorin zu einer anderen of Color, ne? Und dann ja, die können einfach durch die Hilfe von Verbündeten sichtbar werden. Also denn das Netzwerk ist, glaube ich, sehr groß, der Bloggerinnen.
Ja,
ne?
Das ist definitiv.
Die haben einen sehr großen Einfluss und die könnten den nutzen. Das wäre Wahnsinn.
Also aktiv vernetzen und sichtbar machen dabei. Ja. Ja. Dein neuestes Buch, das Antennenkind eben, das ist wieder in einem österreichischen Verlag erschienen. Finde ich eigentlich total spannend. Wie viele von deinen Büchern sind in Österreich erschienen und wie viele in Deutschland?
Also in Deutschland sind insgesamt 5 erschienen.
Das heißt, die Mehrheit ist in Österreich.
Ja, genau.
Woran liegt das? Ist da irgendwas anders in der Verlagswelt, im Verlagswesen, in der Politik?
Ich glaube in der Politik, ich glaube so generell, dass österreichische Verlage, kleinere Verlage bekommen für ihr engagiertes Programm eine Förderung.
Das gibt's in Deutschland gar nicht so.
Nicht, das gibt's nicht so.
Okay, also das heißt, in Deutschland geht es um Verkaufen in erster Linie und nicht um gute Sachen machen.
Verkäuflichkeit und was kommt an. Und wobei das natürlich auch mal eine Frage der Definition ist, ne, wer was verkäuflich machen kann. Ich glaube, dass die Verlage einfach viel mehr Macht haben, als sie dann eingestehen. Ja. Und sie sagen immer auch, das lässt sich nicht verkaufen. Aber ich glaube das nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Aber in Österreich wird es dann eben gemacht. Und ich glaube, dass der Fokus zumindest auch bei meinem Verlag dann doch sehr auch darauf liegt, etwas vielleicht auch mal in anderer Weise zu erzählen. So und mal so einen poetologischen Background zu nutzen. Und das weiß ich aber auch nicht. Das sind so Vermutungen. Aber ich glaube, dass es auch viel mit dieser Förderung zu tun hat und dass Verlage kein Wagnis eingehen wollen mit vielleicht mal neuen Stimmen oder auch neuen Erzählweisen. Das denke ich. Also damals, 2011 kam ja Tee mit Onkel Mustafa. Davor hatte ich das auch. 28 oder weiß ich nicht noch mehr Absagen in Deutschland. In Österreich war man eigentlich sofort begeistert von dem Buch. Also das sind ja auch Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Irgendjemand meinte neulich mal, ja, das ist ja vielleicht Cancel Literature. Aber das kann ich so jetzt nicht sagen. Also damals, denke ich, war es das. Und vielleicht und heute, ja, also der Mut zu neuen Erzählweisen fehlt. Aber wenn ich mir angucke, was auch beliebt ist, sofort besprochen wird und so weiter, vielleicht stimmt es dann auch, dass das Bedürfnis nach neuen Erzählweisen nicht so vorhanden ist. Ich weiß es nicht.
Spannend.
Ich kann es nicht sagen.
Ich auch nicht. Aber es ist. Wir bleiben dran. Wir finden es raus.
Ja, ich werde ja demnächst einen Vortrag darüber halten. Über mein ganzes, eigentlich so auch diese Entwicklung als Kinderbuchautorin.
In welchem Rahmen hältst du den Vortrag?
Den Vortrag halte ich auf der Jahrestagung des Arbeitskreises Jugendliteratur. Die haben mich da eingeladen zum Thema Cancel Literature. Aber ich mache das eher so ein bisschen biografisch, werde ich das anlegen, mit vielen Beispielen aus meinem Werk. Und ja, also ich finde ja für mich, ich kann ja nicht klagen.
weil ich habe ja eben auch gute Verlage. Ich sehe es nur für andere Kolleginnen schwierig. Das. Genau. Mhm. Und ich habe die Möglichkeiten. Ne? Ich kann sogar jetzt, wir werden ein wunderbares Buch bei Picus veröffentlichen nächstes Jahr mit Gedichten. Und jedes Gedicht wird sich um ein Wort aus einer der häufigsten Einwanderersprachen drehen. Und das ist ein Herzensprojekt von mir, weil ich auch meine Mehrsprachigkeit ist so eine Sache, die eben in Kinderliteratur oft nicht behauptet wird, aber Mehrsprachigkeit ist Realität von Kindern. Ja.
Ich kenne zwar Cancel Culture, aber was genau ist Cancel Literature?
Naja, so ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Es ist eben ein Begriff vom Arbeitskreis Jugendliteratur in Deutschland. Ich denke einfach, dass es zum einen darum geht, um die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Autorin, alles zu schreiben, was sie schreiben will, auch wenn es vielleicht anderen nicht gefällt. Und da, das ist eben auch so eine Gratwanderung. Das möchte ich schon auch. Ich möchte keine clean children's literature. Das möchte ich nicht, möchte ich auch nicht schreiben. Aber ich möchte nicht rassistische Stereotype verwenden oder vor allem nicht rassistische Sprache. Also ich denke, das ist in diesem Bereich Cancel Literature enthalten, diese Debatte. Aber auch noch so diese Exklusion. Ne? Also wer darf schreiben? Wer erzählt was? Ne? Und das ist im Moment in Deutschland tatsächlich, das muss man einfach wahrnehmen. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt, aber es wird hauptsächlich weiß erzählt für Kinder. Es ist so. Ich verstehe das nicht, dass man das nicht sieht. Ne? Chantal Flesser-John, die schätzt 2%. Höchstens angelehnt an die britischen Zahlen.
Genau, also ja. Und es erscheinen ja immer mehr Kinderbücher. Meine Theorie ist jetzt, also natürlich sind es mehr Autorinnen of Color geworden in den letzten Jahren. Ja, natürlich, zum Glück. Also das anders wäre ja eine Katastrophe. Aber ich glaube, es sind generell auch mehr Bücher geworden. Das ist so meine Theorie. Vor ein paar Jahren waren es noch 4.000 im Jahr, die neu erschienen sind. Jetzt sind es 8.000 im Jahr. Also ich glaube, dass der prozentuelle Anteil gar nicht so gestiegen ist, sondern dass es einfach mehr Bücher gibt.
Das glaube ich einfach auch. Und das, die IllustratorInnen, die da eben einen großen Beitrag leisten, die sind halt auf der Schiene, wenn im Text nichts besonders markiert sind, machen sie alle Kinder weiß. Hm. Das ist auch so. Das hat auch, ich hatte das mal in so einem Insta-Button, in so einem Frage-Button hatte ich das mal in meinen Stories. Und da haben auch IllustratorInnen, wie beispielsweise Katja Spitzer, die haben dann das so wiedergespiegelt. Ne? Die hat gesagt, ja, ich glaube, dass die meisten dann automatisch weiß zeichnen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem. Das fände ich zum Beispiel auch so von wegen Verbündete. Mhm. Ich fände es einfach gut, wenn IllustratorInnen sagen, ich mache im Moment keine, ich bilde im Moment keine weißen Kinder mehr ab. Davon haben wir genug, von den Büchern. Ja. Ja, und Ich hätte auch noch eine Frage. Du hast das Buch ja gelesen. Ja. Und natürlich könnten jetzt arabische Leute hergehen und sagen, ah, du machst Stereotyp, die Tante ist laut, die ist arabisch und so. Wie hast du das gelesen?
Habe ich gar, also ja, eine Tante ist laut, oder? Also ich
aber das könnten Leute jetzt dann wieder so lesen. Das ist eben auch, ich mache mich halt auch gern lustig.
Und, ja, natürlich.
Aus meiner Perspektive. Und das ist auch, finde ich, in Ordnung. Und aber das stößt auch nicht, auch in der Community nicht immer auf Gefallen.
Okay. Ich fand das ziemlich lustig und treffend halt auch, ja. Wenn ich die Tante so vor Augen habe.
Ja, und das ist ja seine Perspektive. Er ist hochsensibel, er hat problematische Ohren. Für den ist alles zu laut. Und natürlich die Tante auch, ne?
Ich finde es auch so gut, die Stachelsprache.
Ja, gut, das ist ja dann der sprachliche Aspekt, ne? Ja, den habe ich ja so also ein bisschen, habe ich den ja von meinem Vater, weil ich ja in der Kindheit seine Sprache nicht gelernt habe.
Okay.
Er war einfach zu gut in Deutsch, vielleicht auch ein bisschen eitel und vielleicht auch. Vielleicht steckt auch noch anderes dahinter, dass er seine Sprache nicht mehr in Deutschland ausgeübt hat, gesprochen hat. Und genau, und deswegen waren, wenn er dann diese Sprache gesprochen hat, beispielsweise mit dem Telefon, ne, so habe ich das wahrgenommen, oder im Restaurant oder mit Gästen, dann fand ich das immer so geheimnisvoll. Und ich glaube, daher kommt auch so diese Beziehung, dass Wörter was Lebendiges sind. Die sind wie ja, wie so, wie Hilde Domin sagt, Wörter sind Vögel, mit ihnen davonfliegen, ne? Mhm, die sind was, und damit kann man ganz viel machen. Und das, ich glaube, das ist es auch, dass ich versuche, eine Sprache zu erfinden für jedes Buch, für jede Heldin. Und das hat aber bestimmt auch mit meinem sprachlichen Background zu tun. Sprache ist Magie.
Ja, und du schreibst ja nicht nur Kinderbücher, sondern du arbeitest auch mit Kindern literarisch und hast Strategien für die heutige Zeit, in der immer mehr Kinder keinen Sinn mehr in Buch und Buchstabe für sich erkennen. Wie kann man denn entgegenwirken?
Ja, also auf jeden Fall Empowerment. Das heißt, deine Stimme ist wichtig. Das ist ja was ganz Altes. Das gab es schon bei Célestin Freinet. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, einen Reformpädagogen aus der Schweiz. Und der hat gesagt, den Kindern das Wort geben. Das heißt, dass sie die Magie und die Besonderheit des Schreibens erfahren für sich als Credit. Ich kann damit was anfangen, wenn ich was aufschreibe. Ich kann es vervielfältigen, ich kann es verschenken, ich kann mich amüsieren, ich kann andere zum Lachen bringen. Also mein Schreiben hat eine Wirkung, entweder für mich oder für andere und vielleicht sogar für mehrere andere. Und ich glaube, das wird zu wenig genutzt, dass Kinder die Stimme benutzen dürfen beim Schreiben und nicht die ganze Zeit Aufgaben kriegen wie in der Schule, sondern kleine Freiräume.
Sprachliche Freiräume.
Ja, sprachliche Freiräume. Und natürlich finde ich äußerst wichtig, dass alle Sprachen willkommen sind und genutzt werden. Gestern zum Beispiel hatten wir ja hier auf der Buch Wien so einen Workshop, 2 Stunden. Und dann habe ich, dann frage ich halt, was bringt ihr für Sprachen mit? Und dann schreibe ich Wörter, habe ich Wörter auf die Flipchart geschrieben, zum Beispiel Annyeong. Und dann, das heißt, es ist japanisch und heißt Hallo. Und dann habe ich da gleich mal was drauf gereimt, nur so aus Quatsch, Annyeong, Luftballon. Aber dann kam da so diese poetische Ebene rein. Und die Kinder hatten plötzlich Spaß, mit diesen Wörtern zu experimentieren, die sie mitgebracht haben. Und ich glaube, sowas ist ganz sensibel. Wenn ich schreibe, dann habe ich vielleicht auch Interesse am Geschriebenen der anderen. Und da ist wieder der Link zum Lesen.
Ja.
Ich weiß nicht, habe ich mich verständlich ausgedrückt?
Ja. Perfekt.
Und ich finde es natürlich auch toll, wenn man Safer Spaces macht für Kinder of Color, weil das einfach doch, ne, das ist einfach doch wichtig, dass da jetzt auch so Mikroaggressionen, die sind ja nicht beabsichtigt, aber ich denke, das ist auch schwierig für weiße Menschen, da jetzt wirklich ganz hochsensibel zu sein. Und ja, also ich merke einfach den Unterschied und die Kinder sind auch anders vertraulich, sofort, ganz schnell. Bei mir ist es natürlich auch noch, mein Vater ist Moslem, das finde ich auch, die Kinder fragen mich ja oft danach und ich glaube, das macht auch total viel aus, obwohl ich selber nicht mich als muslimisch begreife. Ich bin ja in christlichen Kontexten sozialisiert und habe das Muslimische auch ein bisschen mitbekommen, natürlich über meine libanesische Familie, aber es ist einfach für die Kinder wichtig, ne, dass die solche Vorbilder haben. Und auch so Safe Spaces. Aber das ist schwer zu organisieren.
Ja. Dazu bräuchte es ja noch mehr Erwachsene, die man da reinkriegt. Also
hier für die Bibliothek hätte ich noch einen Tipp, weil da habe ich nämlich gestern so eine tolle Assistentin auf der Buch Wien gehabt, die sich mit vielen, mehreren afrikanischen Sprachen auskennt und auch in Südafrika studiert hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Genau, das war auch eine Person of Color und aus Österreich und ich glaube, die könnte hier mal so eine kleine Schreibwerkstatt oder so anbieten. Die war ziemlich cool. Ja, es ist schwer, an die Leute zu kommen. Aber das ist auch eine Frage des Engagements. Viele weiße Menschen verstehen es auch besser, wenn ich dann diese Sache mit den Safe Spaces und auch mit der Beteiligung, mit der Teilhabe von Persons of Color erkläre damit, dass es bei Frauen ja auch wichtig ist, dass sie ihre eigenen Räume haben. Und sie würden ja auch nicht fragen, also ich werde ja oft gefragt, sowas wie, ja, meinst du denn, weiße Autorinnen können nicht mehr über schwarze Kinder schreiben? Dann muss ich immer sagen, das ist jetzt die Frage, die ein bisschen vom Thema ablenkt, weil es geht ja um Teilhabe und die Frage würde man auch nicht stellen. Ja, meinst du denn, dass Männer nicht genauso gut über Frauenleben schreiben können? Ja, die schreiben dann anders, die machen es auch gut, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass Frauen genauso viel Raum bekommen in der Literatur. Und dann verstehen die das besser.
Und dass man eine Auswahl hat auch am Ende. Wie läuft der Prozess zwischen Text und Bild eigentlich ab, so in der Buchbranche? Also wie kommunizierst du mit den Illustratorinnen? Welche Vorstellungen werden da am Ende umgesetzt, dass das Buch so ausschaut, wie es ausschaut?
Das ist unterschiedlich. Manche Verlage mögen gar nicht, wenn man mit Illustratorinnen zusammenarbeitet oder sie sozusagen auch unabhängig kontaktiert. Das gibt es auch. Manche Verlage sagen sofort, ja, sprechen Sie sich mit der Illustratorin ab. Und manche IllustratorInnen, also beispielsweise Jens Rasmus, der kam direkt auf mich zu für das Buch King kommt noch und hat gefragt, ob ich da besondere Wünsche hätte. Das fand ich zum Beispiel bemerkenswert. Und ansonsten ist es natürlich mein Engagement, wenn da Kids of Color drin sind. Mhm. Das ist einfach so. Damit sage ich jetzt nichts Negatives über die IllustratorInnen, aber es ist eben schon so, dass ich sage, bitte nicht nur weiße Kinder darstellen. Und manche IllustratorInnen sind da auch ganz offen und sagen, aha, aha. Und auch noch wirklich im Lernprozess, also die geben halt zu, dass sie im Lernprozess sind. Und das sind natürlich die besseren Zusammenarbeiten, ne? Da kommt dann einfach das bessere Ergebnis dann am Schluss raus, ne? Das ist, wenn alle das zugeben, dass sie da. Ja. Und auch ich allein kann das nicht, ne? Also das möchte ich auch mal betonen. Ich allein kann auch nicht entscheiden und alle rassistischen Stereotype übersehen. Und die wird man auch in meinen Büchern, in den älteren, vielleicht sogar finden. Also da könnte man vielleicht dann auch sagen, rassistische Stereotype. Deswegen habe ich immer noch ein paar Freundinnen, die auch auf solche Illus draufschauen. Und die mich dann auf Dinge bringen, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Das heißt, es ist schon ein sorgsames Abwägen. Das habe ich aber auch erst, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, lernen müssen, dass auch ich nicht alle Stereotype erkennen kann.
Und da holst du dir auch Hilfe von außen.
Ich hole mir auch Hilfe. Und bei den älteren Büchern, da werdet ihr vielleicht das ein oder andere, wird euch vielleicht nicht unbedingt gefallen. Und ich würde auch tatsächlich heute das ein oder andere anders machen, aber nicht alles. Weil manches ist mir auch wichtig, was ich euch ja gesagt habe mit diesem, ich mache mich auch gern mal lustig oder ja, ich möchte halt auch meine Perspektive zum Beispiel auf libanesisch, deutsches Leben, das möchte ich halt auch erzählen, wie ich möchte. Tatsächlich.
Aber super spannend, was da für ein Prozess dahinter steckt, weil ich sehe halt immer die Verlagsprogramme zweimal im Jahr, schaue die mir durch und so auf den ersten Blick habe ich mir immer gedacht, ja, hat sich was getan, aber offenbar steckt da halt voll viel Arbeit dahinter von den betreffenden Personen. Das ist krass.
Ja, weil das Bewusstsein noch nicht so da ist. Als ich Kaugummi und Verflixungen veröffentlicht habe, das war 2009, das hat ja Anne Behl illustriert. Das ist da, ich habe gesagt, die Hauptfigur soll, die zweite, also das Mädchen soll schwarz, ein schwarzes sein. Das ist ja damals, das hätte sie sicher nicht gemacht.
Ja. Ja.
Weil das so im Text nicht so eindeutig, da habe ich ja nicht gesagt, das ist ein schwarzes Mädchen. Und es war auch okay, aber sie hat super umgesetzt. Also es gibt da auch wirklich super Zusammenarbeiten.
Was erwartet uns in Zukunft von dir? Welche Bücher sind geplant? Kannst du da schon ein bisschen spoilern?
Naja, also was ihr euch jetzt erwartet, ist vor allem das Buch mit den Wörtern und den Gedichten. Und da werden auch viele, viele verschiedene Kinder zu sehen sein.
Toll, das erscheint im Picus Verlag.
Und das hat die Raffaela Schöbitz meisterhaft illustriert. Und wir waren in einem, eine ganz tolle Illustratorin, die jetzt auch für den International Illustration Award nominiert ist, ne? Mit Recht, mit Fug und Recht. Und wir haben also ständig Dialoge gehabt über diese Themen und es war sehr schön. Das wird euch hoffentlich sehr gut gefallen.
Wann erscheint es genau?
Frühjahr. Also das wird super, weil da einfach viele, viele Sprachen drin sind und viele Kinder. Ja, und ansonsten, ich habe noch so eine Auftragsarbeit, eine etwas größere im Bereich inklusiv und rassismus-sensibel, über die darf ich aber noch nicht sprechen.
Ich verfolge es auf Instagram, ja, ich werde es dort erfahren.
Und ich möchte natürlich unbedingt auch noch, ich habe noch eine Idee für ein erzählendes Kinderbuch mit einer wunderbaren Hauptfigur.
Ja.
Es bleibt spannend.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Genau. Und wir wissen noch nicht, was veröffentlicht wird und was nicht. Es ist ja immer wieder spannend.
Ja. Man kann es ja nicht allein bestimmen.
Ach so, aber was ihr auch noch bekommt, das können wir vielleicht ein bisschen Werbung im Voraus schon machen. Mhm. Es wird ein Essayband geben von mir. Der Band wird heißen Kinderliteratüren, wahrscheinlich. Kinderliteratüren. Und ich werde ganz viel über das, was wir heute gesprochen haben, da als Essays verarbeiten, aber auch alles, was mit meiner Biografie und Poesie und Fantasie zu tun hat. Und das wird im Laufe des nächsten Jahres irgendwann.
Super spannend. Wo erscheint er? Darfst du das schon sagen?
Nein, das dürfen wir. Wir haben es noch nicht festgemacht. Okay. Es gibt einen interessierten Verlag, okay. Das kann ich so sagen. Und ich habe auch schon ein Stipendium dafür bekommen. Yes. Kinderliteratüren. Und zwar wird es gehen um Mehrsprachigkeit mit 2 E und Arabärin. Poetisiertiere, ne? Biografisch Arabärin und Mehrsprachigkeit mit 2 E.
Sehr gut.
Das gibt's nämlich noch nicht. Also, ich hoffe, er wird euch gefallen, aber wir werden darüber dann sicher sprechen. Also, es wird sicher für euch, wenn ihr euch damit beschäftigt, divers, spannend sein.
Super. Ich freue mich so, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem Wien-Besuch.
Ah ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, ne?
Voll gut. Alle machen mit, alle.
Ah, alles ist sehr gut. Schön. Das war richtig toll.
Ja, danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, und ich wünsche euch auch noch Erfolg mit eurem Podcast, ne? Der
danke.
Ist sehr, sehr wichtig und hat da auch schon. Du hast schon viel erreicht.
Ja, danke. Leseratte Roh hat auch ein Buch gelesen, das gewissermaßen auch zu Own Voices passt. Und zwar ist es von einer schwarzen Autorin und die Hauptrolle in dem Hochhauskrimi spielen 2 schwarze Mädchen.
Leseratte Roh empfiehlt.
Ich stelle heute das Buch High Rise Mystery, ein tödlicher Sommer vor. Die Autorin heißt Shana Jackson. In dem Buch sind 2 Schwestern, die circa 12 bis 13 Jahre sind. Sie leben gemeinsam mit ihrem Papa in einem Hochhaus. Der Papa ist dort Hausmeister. Sie kennen alle Leute dort. In dem Buch geht es um einen Mord. Ein Bewohner wurde im Müllraum gefunden. Viele Bewohnerinnen wurden verdächtigt. Auch der Papa, und er wurde sogar verhaftet. Das Cover ist sehr schön. Man sieht, worum es geht. Es passt sehr gut zu der Geschichte. Auf dem Cover ist ein großes Hochhaus mit 2 Mädchen davor. Es hat mir gut gefallen, weil es mega aufregend und spannend war. Es war mein erstes Krimi und es war wirklich super gut. Manchmal wurde es auch eklig, weil die Leiche so genau beschrieben wurde. Aber für mich gehört das zu Krimis dazu. Es hat mir nicht so gut gefallen, dass immer wieder die Unschuldigen zuerst verdächtigt werden. Aber das ist bei Krimis so. An dem Buch ist besonders oder außergewöhnlich, dass 2 Mädchen schlauer als die Polizei sind. Die Polizei hat fast nur Chaos gemacht. Und sie wollten den Mädchen sogar schon verbieten, den Fall zu lösen. Ich würde das Buch allen empfehlen, denen so ein Mord nicht Angst macht und oder die sich ekeln. Und außerdem auch allen, die gerne dicke Krimi-Bücher lesen.
Das war's mit einer super spannenden Gesprächsepisode vom Diverse Kinderbücher Podcast. Sämtliche Infos und Personen, die Andrea genannt hat, findet ihr in den Shownotes oder unter buu/ch. Da gibt's auch dann Bilder von ihren Büchern, die sie geschrieben hat. Die könnt ihr euch alle anschauen und einen weiteren Einblick erhaschen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original.